herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken und Kompendium des Unbehagens, eine Crosscast-Folge für den Japanuary. Und ich bin total froh, mit Michael zu sprechen aus Osaka. Hallo Michael.
Hallo Thomas. Du? Lang nicht mehr gesprochen.
Ja, seit den virtuellen Begegnungen bei Nippon Connection haben wir nicht mehr miteinander sprechen können.
Richtig, aber wir haben im Japanuary noch eine Folge, bei der du dabei bist, die noch nicht veröffentlicht wurde, die dann entweder gerade kam oder demnächst noch kommt.
Wunderbar, ja, wir haben ja versucht, ein bisschen den Spirit von Nippon Connection und Podcast nach dem Film, auch wenn es virtuell war, ein bisschen aufrecht zu erhalten.
Ja, und ein bisschen später. Als direkt nach dem Film.
Ja, und manchmal ein bisschen später. Ich habe es ja aber auch versucht, direkt nach dem Film, also alles schwieriger zu organisieren. Mhm. Wir freuen uns auf jeden Fall, falls es, spätestens 2022 wieder Nippon Connection geben wird, wo man sich auch mal wieder nebeneinander setzen kann und mal ein kühles Getränk haben kann und nach jedem Film sich auf dem berüchtigten Parkplatz wiederfindet, um aufzunehmen.
Vielleicht bin ich ja dann auch mal wieder da.
Genau, aber es gibt ja für uns sozusagen das Methadon, das Nippon Connection Abhängigen ist ja Japanuary.
Ja.
Also 8 Filme zu gucken im Januar und darüber zu reden oder zu schreiben oder was auch immer. Idee war ja, erinnerst du dich noch, Politik und Liebe, glaube ich. Und dann kam es
Politik und Liebe hatte irgendwann mal den Begriff reingeschmissen, als wieder über so Themenmonate geredet wurde. Und dann kamen die Abspanngucker. Die meinten, sie müssten ja eigentlich mal ihr Wissen über japanischen Film aufbessern. Und dann ist mir eingefallen, hier, Politik und Liebe hat gesagt, Japanuary, und dann waren wir plötzlich da.
Genau, das war 2017 im November und innerhalb von 3 Tagen war die ganze Nummer durchorganisiert.
Ja, ist doch schön.
Unter japanuary.de, ihr lieben Hörer, könnt ihr euch das auch alles anschauen. Da findet ihr die aktuellen Teilnehmer und auch die Links zu den ganzen Filmen und Besprechungen. Und die findet ihr auch für den Japanuary 2018, 2019 und 2020. Ja. Nicht nur für den ganz aktuellen Japanuary.
Und ich hoffe, dieses Jahr sind die Podcaster wieder etwas fleißiger. Letztes Jahr waren sie sehr faul.
Ja, aber durch Corona, glaube ich, wird doch der Japanuary auf kleinere Flamme gekocht, aber er bleibt weiter.
Mal sehen. Mal sehen.
Wir haben uns für heute einen spannenden Film ausgesucht und angeschaut. Und zwar The Happiness of the Katakuris von Takashi Miike von 2001.
Ja.
Weißt du, wie ich da dran gekommen bin?
Ich habe so eine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mich da richtig erinnere, aber eventuell habe ich eine Ahnung.
Und zwar habe ich das Überraschungs-Unterstützungs-Blu-ray-Paket der Nippon Connection vor 2 Jahren oder so, 3 Jahren gekauft. Ah, und in diesem Überraschungspaket war The Happiness of the Katakuris drin.
Das.
Ich habe immer eine Gelegenheit gesucht, das mal zu gucken und drüber zu reden. Und jetzt haben wir die Gelegenheit gefunden.
Das heißt, du hattest ihn vorher noch nicht gesehen?
Nein, für mich war das tatsächlich gestern Abend eine absolute Premiere. Ich habe auch tatsächlich ganz wenige Takashi Miike-Filme überhaupt gesehen. Ich glaube, lass uns mal ein bisschen genau über Takashi Miike reden. Der Hendrik hat über The Bird People in China mal bei uns geschrieben, bei Schöner Denken. Und
ganz toller Film.
Fand den Film toll, sagte aber auch, dass er ihn nicht verstanden hat, dass es aber ein Teil des fantastischen Reizes sei. das fand ich jetzt nicht uninteressant. Den habe ich aber auch noch auf der Liste, aber ich habe dann mit anderen zusammen, mit Hendrik und Harald zusammen 2015 auf Nippon Connection Over Your Dead Body gesehen.
Ach ja, den habe ich mir neulich gekauft, ich kenne den noch nicht.
Also da kann ich dir schon sagen, freu dich drauf, ich halte den für ein totales Meisterwerk.
Ja.
Wir waren da nicht einig, ob er uns gefallen hat. Also es gab Hendrik, Harald und ich unterschiedliche Meinungen, aber ich fand das vollkommen genial. Also es geht da um ein Theaterstück und Das ist sehr, sehr dramatisch und blutig, dieses Theaterstück. Und tragisch. Ja. Und die Schauspieler haben eine ähnlich tragische Situation, in die sie reingeraten. Und irgendwann vermischt sich das. Und ich halte das einfach für einen super intelligenten, super atmosphärischen Horrorfilm und werde dir da sehr viel Spaß dabei wünschen.
Ja, das ist ja auch angelehnt an so eine ganz klassische japanische Geistergeschichte.
Das ist die, die im Theaterstück vorkommt, glaube ich.
Das ist, in Englisch heißt der, also da gibt es auch einen ganz tollen Film von 59, der heißt im Englischen The Ghost of Yotsuya, im Original Tokaido Yotsuya Kaidan. Und das ist so eine der Urgeistergeschichten Japans. Und das ist auch ein ganz, ganz fantastischer Film, den kann ich nur empfehlen, falls man da irgendwie mal rankommt, von der Nobuo Nakagawa. Super Ding, habe ich mir nämlich neulich auch erst angeguckt und der ist ganz toll.
Setze ich gleich mal auf die Watchlist.
Ich weiß halt da nicht, wie man rankommt. Ich habe mir die japanische Blu-ray gekauft.
Okay, du bist, keine Ahnung. Du bist in Osaka auch ein bisschen näher dran.
Ja, aber hier ist das immer so teuer.
Verstehe. Ja, also ich hätte größere Mengen Geldes drauf gewettet, dass das nicht der gleiche Regisseur ist. Also The Happiness of the Katakuris und Over Your Dead Body, das sind zwei extrem unterschiedliche Filme. Also Over Your Dead Body hat ein sehr hohes, wie soll ich sagen, Production Value. Der sieht sehr edel aus.
Ja.
Das werden wir gleich über Happiness of the Katakuris nicht sagen können.
Ja, da muss man auch ein bisschen mal gucken, wie das in der Filmografie bei Mieke, wie der platziert ist. Das ist nämlich ganz kurios. Das war 2001. Da war er quasi noch bekannt als Regisseur von größtenteils so Yakuza-Film und so Gang-Film und so Kram, so Direct-to-Video-Sachen oder wie es hierzulande heißt, V-Cinema. Der hatte kurz vorher gemacht Audition, der ist glaube ich von 99, dann Dead or Alive auch 99 und 2001 direkt nach den Katakuris kam Ichi the Killer und das waren so die drei Filme, womit er dann eben auch international so richtig abgeräumt hat, wo er dann quasi berühmt wurde. So die drei Filme gingen im Dreierpack über die Festivals und die Leute sind durchgedreht. Und wenn man die kennt, das ist ja ganz, ganz harter Stoff.
Also sehr gewalttätig.
Also Dead or Alive, sehr gewalttätig, sehr viel Sex und sehr viel schlimme Szenen. Aber die sind auch alle sehr, sehr gut. Also das ist jetzt, viele sagen gerade über Ichi the Killer, das ist so ein Ding, was sich irgendwie 16-Jährige auf dem Schulhof erzählen, so wer hat's länger durchgehalten, aber nee, da steckt ein guter Film hinter. Und mittendrin in diesem Kram, in diesem absurden, brutalen Gangsterkram kommt dann sowas wie Happiness of the Katakuris, was ganz, ganz bizarr ist. Da waren noch ein paar andere Filme zwischendurch, die gingen aber auch alle so eher in die Richtung Yakuza und Gedöns und Der fällt da total raus. Später hat er noch mehr Filme in dieser Richtung gemacht und wo du meintest, Over Your Dead Body hätte auch ein bisschen mehr Budget. Der ist ja mittlerweile doch schon im richtig großen Blockbuster-Kino angekommen.
Okay. Bevor wir jetzt uns mit der Familie Katakuris auseinandersetzen, du hast jetzt diese drei wirklich Karriere-Manifestationen genannt. Mhm. Ichi the Killer, Audition und was war der dritte?
Dead or Alive.
Sind die vom also sehen die eher wie richtige große Kinofilme aus oder sind das auch Filme, denen man ein kleines Budget ansieht?
Das sind im Prinzip Direct-to-Video-Filme, die vielleicht einen sehr begrenzten Kinostart hatten. Also gerade Ichi the Killer sieht eigentlich ganz schön furchtbar aus. Audition, da merkt man es noch am wenigsten, weil es halt eher so ein Psycho-Horror-Drama ist mit sehr derben Gewaltszenen. Da ist aber halt relativ viel, halt wo du keine imposante Ausstattung brauchst, keine großen Effekte brauchst. Da geht's noch, ne? Und Dead or Alive, der hat halt einen komplett irrsinnigen Anfang, komplett irrsinnigen Schluss, aber der ist halt in der Mitte ein bisschen gemäßigt, da wo sie wohl ein bisschen Geld sparen konnten, aber das sind keine großen Filme.
Okay.
Also.
Weil den Katakuris sieht man durchaus, sagen wir mal, einen sehr kreativen Umgang mit einem kleinen Budget an. Also meine allererste Reaktion bei diesem Film war schon kaum nach der ersten Minute, what the fuck? Was passiert hier eigentlich? Nichts kann einen darauf so richtig vorbereiten. Ich erzähle mal ganz, ganz kurz, worum es überhaupt geht und wie diese Establishing Scene, dieser Shot am Anfang, wie das abläuft. Es geht im Grunde um eine japanische Familie. Der Vater ist Schuhverkäufer und verliert seinen Job und sie entscheiden sich dann oder er entscheidet sich dann mit seiner Familie irgendwo draußen im Grünen, wo irgendwann vielleicht mal eine Straße gebaut werden soll, da schon mal der Erste zu sein und da eine schöne Hotelpension da aufzubauen. Genau. Das machen sie auch. Das ist dann auch sehr, sehr hübsch. Die ganze Familie zieht mit. Auch die etwas verwirrte Tochter, die sich so innerhalb von einer Sekunde in Männer verliebt, oder der Sohn, der ein bisschen schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Alle sind dabei, auch der Opa ist dabei und das Enkelkind ist dabei, alles gut.
Und der Hund.
Und der Hund, nicht zu vergessen, genau. Es ist aber, wie wir uns schon denken konnten, die Straße taucht dann nicht so schnell auf, die wird nicht gebaut und dann bleiben auch die Gäste aus und alles steht so ein bisschen auf der Kippe. Insofern ist das eine interessante und eher traditionelle Idee und Geschichte.
Das könnte auch ein Film von Ozu sein.
Ja, genau. Sehr, sehr schöne Idee. Ja, es könnte auch tatsächlich ein Film von Ozu sein. Das merkt man aber relativ schnell, dass das definitiv nicht der Fall ist.
Ach so.
Wir sehen am Anfang schon Touristen, die in irgendeinem Restaurant sind und eine Frau versucht da Suppe zu essen und dann ist aber irgendwas in der Suppe und dann nimmt sie die Gabel und holt so ein Monsterchen aus der Suppe raus und schreit diese Frau natürlich wie verrückt, dieses animierte kleine Knetmonsterchen, dann beißt ihr dann das Zäpfchen, glaube ich, raus.
Genau.
Und wird aber dieses Monsterchen von einem Raben gefressen. Der wird dann plötzlich von einem Teddybär getötet, der so wie Wolverine so Klingen an den Händen hat. Und dann geht das immer so weiter und dann kommt wieder, dann kommt das Monsterchen, taucht dann, aber hat eine Wiedergeburt aus dem Ei, da kommt wieder der Rabe und ich dachte mir, boah, that's the circle of life. Und was ist ja eigentlich hier passiert? Das ist
der König der Löwen. Ja, König der Löwen.
Der Hammer. Und das ist durch eine wohltuend abgefahren anarchistische Knetpuppen-Stop-Motion-Animation, die so in der, auf so einer Grenzlinie zwischen Kreativität und Dilettantismus sozusagen flimmert. Und dann dachte ich mir, was zur Hölle ist das jetzt eigentlich? Und was hat das da mit dem Film zu tun?
Ja, das ist eigentlich ganz cool. Das ist im Prinzip das gleiche Schema, was er bei Dead or Alive gemacht hat. Da ist auch so, der Anfang ist kompletter Irrsinn. Du siehst die ersten 7 Minuten und du weißt nicht, was da los ist. Es prasselt auf dich ein und du bist komplett erschlagen und verwirrt. Und genauso wie Dead or Alive hat dieser Film ein sehr bizarres, surreales Ende. Also insofern sind die Filme sich dann doch wieder sehr, sehr ähnlich.
Interessant. Aber
ja, dieser Anfang ist wundervoll.
Absolut wundervoll.
Und setzt halt den Ton für den Film. Perfekt. Ja. Das Thema ist klar, der Circle of Life. Ne? Wir wissen gleich, es wird ein bisschen gaga.
Ja, das ist ein sehr schönes Wort und trifft es sehr gut. Es ist dann auch eine Mischung mit zwischen diesen Knetfiguren-Animationen, die wird immer nur sehr ausgewählt eingesetzt. Wir haben dann unsere...
Immer dann, wenn sie sonst große Effekte bräuchten.
Genau. Das dachte ich auch, da kommen wir jetzt noch gleich drauf. Man wartet dann gemeinsam mit dieser Familie drauf, dass mal endlich ein Gast kommt und dann kommt so der erste freudlose Gast. Ich habe mir das auch hier notiert. Erster Gast, Doppelpunkt, freudlos. Und da wusste ich noch nicht, dass der sich in der Nacht auch direkt umbringen möchte. Kaum haben sie einen Gast, stirbt er.
Aber du hast die Sektengruppe vergessen, die irgendwie auf so einer spirituellen Pilgerreise ist und da tendenziell einkehren möchte, aber dann dieses Haus sieht und dann kommt plötzlich die Sonnenfinsternis. aus und sie rennen weg panisch. Nein, hier können wir nicht bleiben, das ist ein schlimmer Ort. Ja, und dann kommt der Herr, der ist, glaube ich, gespielt von einem Filmkritiker, wenn ich mich recht entsinne. Ja, was mich an seinem Selbstmord besonders erfreut, ist, dass er ja offensichtlich ein Messer mitbringt und damit dieses Plastikding vom Zimmerschlüssel anspitzt, um sich dann damit zu erstechen, anstatt einfach das Messer zu nehmen.
Genau, aber damit ist ja das Hotel noch stärker involviert sozusagen.
Genau. Und
sie entscheiden sich dann, dass sie nicht die Polizei holen, weil ich glaube, das ist in Japan nochmal eine ernstere Sache als anderswo, wenn eine Wohnung oder ein Haus, wenn es da einen Todesfall gab, dann sinkt die Attraktivität total. Während hier in Deutschland ja eher so ist, dass man so in den Todesanzeigen guckt, ob jemand irgendwie gestorben ist und ob der irgendwie ermordet wurde oder selig entschlafend ist, ist, glaube ich, der Immobilienbranche und den Käufern hier egal.
Total egal.
Aber in Japan, wir haben auf Nippon Connection, glaube ich, vor 2 Jahren auch dieses Room Laundering gesehen, wo tatsächlich auch es eine Zwischenmieterin gibt, die im Auftrag der Immobilienleute tatsächlich Sachen mietet, damit sie es nicht weitererzählt, dass da jemand gestorben ist. Und so wie Geldwäsche gibt es dann da Room Laundering. Und aus diesem Grunde entscheiden sie sich dann, nicht die Polizei zu holen, sondern diese Leiche zu entsorgen. Diese unbescholtene Familie wird dann auf höchst obskure Weise gleich kriminell und fängt dann an, so viel können wir schon sagen, die erste Leiche zu begraben.
Sie werden sehr schnell sehr professionell dabei.
Ich glaube, an dieser Stelle setze ich auch mal den Spoiler-Alarm.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Ja, wobei es, glaube ich, bei dem Film mit den Spoilern nicht ganz so arg ist. Das ist, glaube ich, eher das Erlebnis, den zu gucken, als zu wissen, dass da Leute sterben. Also,
aber Michael, das ist kein großes Mysterium. Ist es nicht der Burner Running Gag, dass die praktisch alle paar Minuten erdverschmiert mit Schaufeln über der Schulter aus dem Wald zurückkommen? Ich habe mich ja irgendwann mal weggeschmissen. Diese Szene gibt es irgendwie 7 oder 8 Mal, keine Ahnung. Aber es ist jedes Mal komischer, wenn sie wieder aus dem Wald zurückkommen. Echte Begrabprofis. Und als die Leiche entdeckt wird, ist, glaube ich, zum ersten Mal auch so eine Musical-Szene so richtig knallhart eingebaut. Richtig. Als ob das nicht Ganze nicht schon total genug absurd wäre, ist es gleichzeitig auch eine Musical-Parodie.
Ja, es ist wundervoll, wie sie dann da posieren und anfangen zu singen. Und in dem ganzen Film gibt es ja tatsächlich 2 professionelle Sänger. Ne? Und der Rest, das sind halt Schauspieler, die teilweise sehr, sehr schlecht singen. Ja. Also gerade der Großvater, der Urgroßvater, wo der Schauspieler aber auch berühmt dafür ist, dass er seinen Text nicht lernt. der singt ja nun so grausig.
Wahnsinn. Ne? Also auch Overacting, das trifft es schon nicht mehr ganz. Also nee, es ist gerade in den Musical-Phasen, das ist jenseits, ist großartig. Dann kommt es auch, was ich wirklich total geliebt habe, die Szene, als sich die Tochter unseres Hotelmenschen wieder verliebt innerhalb von Sekunden in irgendjemand, der eine
beste Szene des Films.
Eine weiße Uniform trägt. Also das ist so dieses Madame Butterfly-Klischee, aber ganz brutal. Und sie verliebt sich und das ist dieses I love you feeling of love Szene. Es ist so drüber, überall Liebespaare und irgendwann schweben sie dann und dann hat sie plötzlich ein Hochzeitskleid an und es ist so quietschbunter, totaler Wahnsinn.
Da gibt's 4 Punkte, die ich ganz fantastisch finde. Erstens, ihre Tochter, der das alles total egal ist, die sitzt da und schlabbert ihr Eis und sie kennt das wahrscheinlich schon, der nächste Typ. Dann einmal zu Anfang, wenn diese Szene losgeht, sehen wir ja, dass die anderen Leute quasi wie eingefroren dastehen. Aber sie blinzeln. Das ist so gruselig, wie die blinzeln. Er wirft ihr so diesen Papierflieger zu, wo dann quasi dieser Liebesbrief drauf ist, wo irgendwie wo er sie gemalt hat, ganz dilettantisch und noch I love you und so weiter. Ist ganz, ganz großartig. Und wenn sie zum Schluss in diesem Rad da durchfährt und ihr Schritt mit dem Herzchen zensiert wird, damit wir nicht die Unterwäsche sehen, wenn sie quasi auf dem Kopf steht. Es ist alles so doof.
Und es ist so offensichtlich, dass er ein Hochstapler und ein Lügner und Betrüger ist. Und das kriegt jeder sofort mit, außer ihr natürlich, weil sie sich ja bei eins in alles verliebt, was einen Penis hat und nicht bei eins auf dem Baum ist. Ja, es ist absolut großartig.
Ja.
Es wird ja schon
heißt
so.
Auch, ja? Nee, er heißt ja auch Richard Sagawa und ist ein unehelicher Verwandter der britischen Königsfamilie. Und er verplappert sich ja auch direkt zu Anfang und sagt, er ist irgendwie in der US Air Force und dann ist er aber trotzdem plötzlich in der britischen Armee. Ganz bizarr.
Das ist unglaublich.
Wundervoll. Also Richard ist mein persönlicher Held des Films.
Ja.
Er ist großartig.
Dann kommen aber Gott sei Dank weitere Gäste. Also ich glaube, es ist ein Sumo-Ringer, also zumindest vom körperlichen Format her. Mhm. Und er hat eine typische Japanerin, also klein, schmal, als Freundin. Und man merkt auch schnell, dass sie sehr dringend in ein Hotelzimmer müssen, er vor allen Dingen. Und es kommt dann zum Beischlaf, der mit diesem riesigen Sumo-Ringer und dieser sehr, sehr kleinen Frau dann irgendwann auch dazu führt, dass er einen Herzinfarkt bekommt und sie unter ihm begraben erstickt. Das ist so absurd. Das ist so.
Ja.
Und wieder entscheiden sie sich keiner Polizei. Aber
das Großartige ist ja, wenn sie die Leiche finden.
Ja.
Und der Opa sofort, also der Uropa sofort anfängt zu planen, wie kriegen wir den raus? Aha, durchs Fenster. Können wir ihn runterlassen?
Wahnsinn.
Es ist der Knaller, es ist wundervoll.
Und dann kommt ein Polizist, der auch wie aus der die totale Knallcharge, also zu große Polizeiuniform, schiefe Zähne, die totale Lachnummer und der dann da mal seinen Anstandsbesuch macht und mal so Informationen abfragt. Und es erinnerte mich so an Arsen und Spitzenhäubchen, weißt du, wo auch so ein Polizist reinkommt, während die Verbrechen schon laufen und der Einzige, der es nicht mitbekommt, ist der Polizist. So ein bisschen ist das hier auch.
Der typische Dorfpolizist, der noch nie ein Verbrechen gesehen hat.
Ja, genau. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte der Takashi Miike mich schon so weich, dass ich auch so meinen Frieden mit dieser Trash-Optik gemacht habe.
Ja, naja, ich meine, an sich ist der Film ja, also der ist ja 2001 digital gedreht. Das heißt, das sieht aus wie so eine Fernsehsoap.
Ja.
Der ganze Film, so relativ billig. Und da hast du ja zwischendrin diese zwei, drei richtig, richtig schlimmen CGI-Effekte. Zum Beispiel die Krähen, die der Uropa mal mit den Holzscheiten abwirft, weil sie ihn beschimpfen. Und die sehen furchtbar aus. Und da ist ja noch diese Szene mit diesem Fernsehreporter, dem dieser grüne Käfer in die Nase kriecht. Und das sieht ja auch effekttechnisch so grausig aus. Aber an sich diese billige Fernseh-Seifen-Oper-Optik, die passt halt irgendwie. Das kann ich dem schon verzeihen. Das geht irgendwie. Und auch wenn sie dann zu ihren Tanznummern kommen, das ist ja zumindest irgendwie ein bisschen originell inszeniert. So bei der ersten, wenn sie die erste Leiche finden, da klappt noch so die hinten die Zimmerwand auf, damit das Licht so richtig rein dröhnen kann. Und das geht schon irgendwie. Die Posen sind auch super. Die haben so geile Manga-Posen. Immer wenn sie tanzen.
Ja.
Ich glaube, tanzen kann da halt auch keiner so richtig.
Nee, absolut. Und Detail musst du mir erklären. Der junge Mann, also der Sohn, der hat die meiste Zeit ein T-Shirt an, das spiegelverkehrten Aufdruck hat. Einen englischen oder amerikanischen Aufdruck. Irgendwas mit Yes, I'm here, the one oder sowas. Aber irgendwie spiegelverkehrt.
So. Ja.
Ist das so ein Hinweis darauf, dass englische Aufdrucke total beliebt sind, aber man nicht merkt, ob es spiegelverkehrt ist oder richtig rum?
Das könnte eine Sache sein. Und später wechselt das T-Shirt zu einem, was richtig rumgeschrieben ist, auch Englisch. Und das ist dann plötzlich thematisch sogar relativ passend. Da steht nämlich drauf, there is a risk of losing your way in life.
Ja.
Das kommt dann später. Aber ja, das Erste, das kann ich dir auch nicht so richtig erklären, wo sie damit hinwollen. Also es ist da und das ist verwirrend. Kann natürlich sein, dass das irgendwie so ein Anspiel auf schlechte englische T-Shirts ist, aber ich würde ja fast sagen, das hat schon irgendwie einen Sinn.
Ja, zurück im Hotel. Irgendwann kommen tatsächlich endlich normale Leute und dann hört es auch auf, dass die automatisch auch alle versterben müssen in dem Hotel. Aber immerhin, Richard kommt, unser Hochstapler,
ja,
um sie zu überreden, ihm Geld für Flugreisen nach London zu kriegen, damit er dann wieder mit großem Geld zurückkommen kann. Also so die klassische, guten Tag, ich bin Prinz aus Nigerien, aus genau. Nigeria. Also diese Nummer, ah.
Aber ganz, ganz großartig, auf seinem Weg dahin trinkt er aus so einem Fluss, wo da irgendwie noch so ein Tierkadaver rumliegt und tote Fische und irgendwie so komische Kanister und ich glaube ein Fass ist da auch noch irgendwo, so richtiger Giftmüllfluss und er trinkt da drauf und hat dann infolgedessen sehr furchtbare Magenprobleme.
Ja, es ist grenzt an einen Fäkalhumor, dass er die ganze Zeit dann größere Darmprobleme hat. Es kommt dann Gott sei Dank nicht zu irgendwelchen Ausbrüchen irgendwelcher Art.
Also ja doch, doch, es kommt zum Ausbruch.
Ja, aber es wird nicht so explizit gezeigt wie...
Wir haben die Geräuschkulisse und hinterher wechselt er seine Uniformhose zu einer Jogginghose.
Stimmt. Ja. Genau. Ich habe übrigens gedacht, dass das Gewässer, aus dem er trinkt, ist der See in der Nähe des Hotels. Und
das kann auch sein.
Dass dieser ganze Hügel, an dem das ist, ist ja so praktisch so eine Giftmülldeponie. Mhm. Und das ist gar keine schöne Natur. Das sieht auf den zweiten Blick, merkt man eigentlich immer mehr, dass das total verseucht ist und gar keine richtige Idylle ist. Ja.
Es passt thematisch eigentlich. Es ist quasi eine todbringende Gegend. Die Leute gehen dahin, um zu sterben. Nur eben diese eine Familie, die dann noch kommt, nicht?
Genau. Und dann kommt natürlich das unvermeidliche Liebeslied zwischen dem Hochstapler und der Tochter. Das ist auch auf der Müllkippe, genau. Und das ist mit eingeblendetem Text, und zwar im Sinne einer Karaoke-Maschine. Das ist das Liebeslied zwischen den Eltern.
Genau, die Mutter wird doch gefragt, warum sie überhaupt hier mit dem verheiratet ist und bei ihm bleibt und so weiter, obwohl er sie ja in diese schlimme Gegend geschleppt hat. Und das ist das Liebeslied der Eltern. Da wird noch die Geschichte mit dem Schuhverkäufer erzählt. Ja, und er ist da irgendwie in Militäruniform und so weiter.
Ja.
Das ist sogar gesangstechnisch ganz okay.
Ja, im Vergleich zu den einigen anderen.
Also der Schauspieler, der den Vater spielt, der ist ja tatsächlich, oder war, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, das ist Kenji Sawada, der ist quasi Rockstar. Der war früher in einer Band, die hieß, eine weiß ich noch, das war so eine All-Star-Group, die hieß Pyg, P-Y-G. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie seine eigene Band hieß, ob es The Spiders war oder irgendwie The Tigers oder irgendwie so ein The und ein Tier. Ich weiß es gerade auswendig. Nee, also Tigers waren's. Und deswegen kann der halt tatsächlich ein bisschen singen. Also der ist jetzt kein Amateur und sie hatte anscheinend auch ein bisschen Übung, vielleicht öfter zum Karaoke gegangen. Aber das Lied ist tatsächlich gesanglich mal erträglich.
Ja, und die ganze Optik springt dann in so eine Schlager-Samstagabendshow, wo er dann plötzlich...
Ja, so typisches Anchor.
Ja, genau. Und das sieht dann auch irgendwie natürlich weiterhin trashig aus, aber auch super... Super schön dann auch auf diese Show dann plötzlich. Sie hat eine ganz andere Frisur und ein Abendkleid und so weiter. Das ist Knaller.
Ja, aber das fängt tatsächlich diesen Charme von diesen Karaoke-Videos sehr gut ein. Also, weiß nicht, wenn du mal irgendwann in Japan bist und in so eine Karaoke-Bar gehst und dann die alten Leute ihre Anchor-Hits schmettern, dann siehst du tatsächlich ähnliche Videos, so ähnliche Inszenierungen, ähnlicher Stil. Das ist ganz spaßig.
Bis jetzt konnte ich dem sogar auf Nippon Connection noch aus dem Weg gehen, aber irgendwann wird mich Karaoke einholen. Ich sehe das schon kommen.
Naja, da musst du ja nicht mal zum richtigen Karaoke hin. Dann gehst du einfach in eine Bar, die Karaoke hat.
Okay.
Und dann musst du selber nicht singen. Dann lässt du einfach die anderen Leute singen und dann geht das.
Ich verstehe. Und dann kommt es zu einer wunderbaren Action-Szene, wo der Großvater den Hochstapler entlarvt.
Ja, der Großvater bemerkt das halt so sofort.
Ja, und da gibt's dann dieser Kampf am Abgrund und der Absturz am Abgrund und der wäre natürlich unglaublich aufwendig, das real zu drehen und da springen sie wieder zurück in die Knetfigurenwelt.
Und das Vor allem gerade mit dem Großvater, beziehungsweise der Urgroßvater ist ja technisch gesehen, der ist da wie alt, 70, 80, irgendwie sowas, der dreht keine Action-Szenen mehr.
Aber seine Knetfigur darf dann noch die allerhärtesten Action-Szenen mitmachen.
Ja.
Super. Irgendwann stößt dann oder fällt dann unser Hochstapler in die Tiefe und ich dachte mir, na, da muss jetzt schon wieder das nächste Grab geschaufelt werden. Aber er kommt dann doch nochmal böse zugerichtet, sehr trashig, blutig, nochmal zurück ins Hotel und gibt noch irgendwelche Sätze von sich, bevor er dann endlich...
Ja, das ist ja der Moment, wo selbst sie begreift, dass er ein Hochstapler ist. Er schnappt sich ja das Telefon und drückt ein paar Tasten und fängt da an, zu seinen ganzen Liebschaften zu sprechen. So haut irgendwie 20 Frauen aus und er sagt, oh, ich wollte euch nicht wehtun. Und dann guckt sie ihn zum Schluss an und er sagt den falschen Namen zu ihr.
Knaller.
Ah, schön.
Und dann kommt es dann doch wieder dazu, wieder die nächste Leiche, die abtransportiert wird. Und, und wieder eine Gelegenheit, wo die Familie Schlamm verkrustet und mit der Schaufel über der Schulter aus dem Wald zurückkommt.
Ja, es ist wundervoll. Was ich auch toll finde, ist, der Vater findet heraus, dass diese Uniform, die er trägt, vom selben Filmstudio quasi geklaut war, die den Film produziert haben.
Ah,
da ist so innen so eingeschrieben hier von Filmstudio sowieso,
ja,
Kostümverleih. Ja, und das ist dasselbe Studio, das den Film produziert hat. Das ist ganz niedlich.
Dann gibt es wieder Nacht und Regen und dann kommt noch eine Familie, taucht da nachts plötzlich auf, die sie dann auch natürlich auch beherbergen über Nacht und dann, die sind dann so ganz komisch und ganz, ganz zurückhaltend und du denkst...
Die sehen halt schon aus, als würden sie da zum Sterben hingehen.
Absolut und dann...
Wie der alte Elefant.
Genau, dann dreht sich die Mutter von dieser Familie rum und sagt, haben Sie einen Strick für mich? Da hat es mich ja auch total zerrissen. Das ist super. Alle denken, da wird ein Strick gebraucht, damit sie sich jetzt aufhängen können, aber sie brauchen es nur als Gürtelersatz, weil sie sich keinen Hosengürtel leisten können. Das ist unglaublich. Es haut einen echt aus der Kurve und dann es wird immer absurder, dann kommen Zombies und also die bisherigen Toten tauchen dann plötzlich in so einer Musical-Nummer auch wieder auf und dann kommen wir zum großen Finale.
Mit dem Mörder.
Es taucht aus dem Nichts, der hat auch mit der bisherigen Handlung nichts zu tun, taucht ein Frauenmörder auf oder jemand, der seine eigene Frau ermordet hat. Mhm. Und dann kommt die Polizei und dann kommt nochmal da, wo Takashi Miike seine Botschaft aber immer so komplett durchzieht.
Ja,
nämlich die Familie hält zusammen. Also der Vater, der Großvater will sich erst der Polizei andienen, als er ist an allem schuld. Er geht in den Knast für die anderen. Genau. Die Polizei kriegt das gar nicht mit. Die interessiert sich gar nicht für ihn. Und dann kommt die Ehefrau in Gefahr und der Ehemann hält dann so die ganz große Liebesrede und opfert sich auf. Und dann kommt es noch dazu, dass auch der Sohn irgendwie nochmal sich kurz heldenhaft und alle tun alles, um die Familie gegenseitig da zu retten und am Start zu halten und da drückt Takashi Miike aber nochmal also auf alle Regler, die er hat, alle Regler auf 10.
Die Tränendrüsentaste auch nochmal ordentlich, der arme Sohn wird angegriffen mit einem Messer und tödlich verwundet.
Vielleicht nicht wirklich tödlich
verwundet. Ja, aber sie denken ja, dass er stirbt.
Und als wäre das nicht alles total absurd genug, bricht dann ein Vulkan aus. Kein Scheiß, es bricht ein Vulkan aus.
Was mir dieses Mal zum ersten Mal aufgefallen ist, ich habe den jetzt, weiß nicht, 3, 4, 5 Mal gesehen und mir ist das erste Mal aufgefallen, dass der Vulkan tatsächlich vorher angeteasert wird.
Ja, mehrmals.
Ja, es ist mir nie so richtig aufgefallen, aber ja, der wurde ordentlich angeteasert und natürlich muss er ausbrechen. Wir kriegen wieder eine unfassbare Knetfiguren-Szene, wo irgendwie so eine riesen Flutwelle kommt und der Hund ist weg und
Die Teilung des Roten Meeres ist in jedem Bibelfilm ist Dreck dagegen und das wird einfach nur noch mit Knetfiguren und dann sind sie offensichtlich
halt diese Distanz mit dem Hund an dem Baum und so.
Das ist so doof. Und das irgendwie sind auch hunderte Kilometer offensichtlich unterwegs und das Tolle ist, dann sind sie wieder nicht mehr Knetfiguren, man sieht, wie weit sie gekommen sind von dem Vulkan und sie landen in einem Paradies, in dem Elefanten und Giraffen in so einer Alpenlandschaft rumlaufen. Ich dachte, das kann echt nicht kaputter mehr sein.
Nee, das ist der Circle of Life. Alles wurde vernichtet und sie sind quasi nicht richtig gestorben, aber quasi gestorben. Ihr Traum wurde vernichtet und alles. Und daraus entsteht etwas Schönes, etwas Neues, so der Archetyp der japanischen Popkultur. Tokio wird vernichtet, wir bauen Neo-Tokio. Dann wird das auch vernichtet, dann kommt Neo-Neo-Tokio. Und hier ist es eben das Paradies mit Giraffen und Elefanten in den Alpen.
Da habe ich mir jetzt am Ende tatsächlich bisschen überlegt,
Sound of Music.
Ist das dann das Happy End, dass sie jetzt im perfekten Paradies, praktisch auch im perfekten Urlaubsgebiet, ihr Hotel jetzt gestrandet haben und alles super ist? Oder sind sie jetzt alle tot, gestorben bei dem Vulkanausbruch und das ist jetzt schon das Jenseits, das Paradies, der Himmel im Jenseits?
Ja, es wird ja da dann noch erklärt, dass ein Jahr später der Opa stirbt.
Das spricht dafür, dass sie tatsächlich in einem irdischen Paradies sind und nicht in einem himmlischen Paradies.
Richtig. Ja, wirklich, das passt ja auch in dieses mit Wiedergeburt, ne? Sie sind quasi gestorben, sie sind jetzt woanders in einem besseren Leben, in einer besseren Welt. Das passt auch zu diesem klischeehaften Japan wird vernichtet und sie bauen was Neues drauf aus. Das ist, glaube ich, schon echt. Sie sind da bei Elefanten und Giraffen in den Alpen.
Mein Gott, was ein Ding, was ein Ritt. Großartig.
Ja.
Ich glaube, es ist für die Leute, die mal Meet the Feebles als Familienfilm sehen wollten, eigentlich genau das Richtige. Also wirklich eine ganz große Portion Anarchie und absurdem Humor.
Was hat dir denn am besten gefallen?
Tatsächlich fand ich ästhetisch, was mich total gerissen hat, diese Figur, die aus der Suppe geholt wird.
Ja.
Die ja auch auf dem Cover der DVD und Blu-ray eingesetzt wird. Ich hätte den gerne noch.
Das kleine Engelchen.
Genau. Den hätte ich gerne noch häufiger gesehen. Der hat mir total gefallen.
Ja.
Ansonsten fand ich dieser unverdrossene Optimismus der Mutter. Das ist so dieser Atomantrieb dieser Familie. Auf der einen Seite dieser Vater, der diese Vision von dem Hotel hat und dieses pumpende Herz, das nie stehen bleibt, dieser Familie, ist ja die Mutter. Mhm. Und die ist auch toll gespielt und das fand ich auch ganz großartig.
Ja.
Was ich an diesem Film auch sehr, sehr mag, ist diese Gleichzeitigkeit von einer völlig absurden, trashigen Optik. Und auf der anderen Seite ist aber der Umgang mit den Figuren bei aller Absurdität, ist das unglaublich warmherzig. Und die so Werte wie die Familie hält zusammen. Und wenn wir nicht zusammenhalten, dann packen wir es nicht. Und das ist ja, ich denke, auch ein Hinweis für unsere Gesellschaft. Ja, wenn wir als Gesellschaft nicht zusammenhalten, wenn wir unsolidarisch sind, dann scheitern wir auch. Und das Beispiel dafür ist eben die Familie. Und das ist, obwohl das ganze Setting vollkommen durchgeknallter und optisch zum Teil billiger Blödsinn ist, kommt diese Botschaft und dieses Gefühl, das kommt total rüber.
Ja.
Und es liegt vielleicht auch daran, dass er auch genau die richtigen Schauspieler und Schauspielerinnen ausgesucht hat.
Das ist eigentlich so, was du ansprichst, ist so ein Punkt, den ich generell bei Mieke sehe. Na, auch wenn du diese richtig fiesen, dreckigen Yakuza-Gewaltfilme hast, da ist irgendwo was Menschliches in den Figuren. Das sind nicht einfach nur komplett kommende Subjekte, sondern da ist irgendwas drin, was man nachvollziehen kann, irgendwas, was man verstehen kann, ne? So dass man irgendwie doch eine emotionale Bindung aufbauen kann. Und hier haben wir halt, wie du so schön sagtest, dieses Familie muss zusammenhalten, wobei sie ja untereinander auch Probleme haben. Gerade mit dem Sohn, dem sie ja unterstellen, der hat irgendwie das Portemonnaie geklaut von dem einen Opfer und die Tochter, die halt diesen komischen Typ anschleppt und so weiter. Und das ist alles irgendwie, die haben ihre Probleme. Aber gleichzeitig, der Film wird ja theoretisch eingeleitet von einem Monolog der Jüngsten, der Fünfjährigen. Mhm. Ich glaube, zum Schluss erklärt sie da auch die Geschichte, dass der Großvater gestorben ist und so weiter und so fort. Und die sagt ja zu Anfang schon, dass ja, wie man sich so entwickelt, das wird ja beeinflusst von seinem Umfeld und was man so im Leben bekommt und wie, ne, wie man sich ernährt und so weiter. Und sie sagt so, ja, mit diesen Leuten, mit denen ich hier sitze, werde ich eine ziemlich coole Person.
Ja.
Was ganz, ganz merkwürdig ist. Dann siehst du hinterher diese Familie und denkst, was hat die jetzt für eine Perspektive auf die Leute, dass sie denkt, dass die sie zu einer coolen Person machen? Aber ja, ne, die sind halt super, die sind optimistisch, das sind alles keine schlechten Menschen. Auch die Tochter, die sich halt sofort auf diesen Hochstapler reinfällt. Das ist ja auch nur so, ja, ne, sie braucht irgendwen, sie will irgendwen in ihrem Leben, sie will ja auch nur was Schönes.
Aber das sind auch alles so, die Schwächen, die du aufgezählt hast, sind alles so menschliche Schwächen.
Und ja, eben.
Die teilen wir entweder oder wir kennen jemanden, der sie teilt.
Richtig, richtig. Wir kennen alle irgendwen, der viel zu leicht auf irgendwelche schlimmen Männer oder Frauen reinfällt.
Absolut, ja.
Oder wir kennen auch Leute, die irgendwie mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind und sich dann gebessert haben.
Genau.
Oder vielleicht jetzt nicht irgendwie mit dem Gesetz, aber die zumindest irgendwie mal richtig Scheiße gebaut haben.
Da komme ich immer zu einer Schwäche, die der Film aus meiner Sicht hat. Das Timing und das Pacing ist für mein Komödiengefühl manchmal passt das nicht. Also ich bin ja so die britischen, die guten amerikanischen oder auch gute deutsche Komödien gewöhnt und Humor und gute Comedy hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass Pointen oder Drehungen genau im richtigen Moment, genau in der richtigen Menge, wie in einer musikalischen Komposition, es muss genau richtig sein und dann hat es die optimale Wirkung. Und da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, es gibt immer wieder solche Lücken und Aussetzer. Das passt oft. Ja. Und manchmal weiß ich, was jetzt eigentlich kommen müsste. Dann muss ich aber nochmal 12 Sekunden warten, bis es kommt.
Ah, okay. Ja.
Und das ist mir so zwischendurch aufgefallen. Das ist möglicherweise aber auch so ein kulturelles Ding.
Ja.
Das ist etwas, wo sich Mieke vielleicht gar nicht so sehr in den Kopf macht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Timing anders.
Er ist halt auch nicht der große Comedy-Regisseur. Der hat halt ein paar Komödien gemacht, aber das ist jetzt nicht sein Fachgebiet. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht ein anderes, einfach kulturelles Timing ist, weil Comedy ja in Japan doch sehr anders funktioniert als anderswo.
Ja.
Oder aber, ob er da vielleicht einfach nicht so drüber nachgedacht hat, wie das funktionieren muss oder sitzen muss. Man muss ja auch bedenken, das sind ja Filme, die wurden in wahnsinnig kurzer Zeit gedreht.
Ja. Ne? Ich glaube, und diese ganze Katakuris-Geschichte, 20 Tage oder so?
Irgendwie sowas. Also so zu der Zeit, die Filme, die er gedreht hat, die hatten so 2-3 Wochen Drehzeit. Ne? Ja. Da hast du halt nicht viel Zeit irgendwie, da noch Szenen neu zu machen oder irgendwie lange zu proben oder was auch immer. Das muss halt ratzfatz gehen. Und das könnte auch mit reinspielen.
Also ich habe noch ein bisschen dann, nachdem ich den Film geschaut habe, nochmal mich ein bisschen mit Informationen über Takashi Miike nochmal beschäftigt. Und ich finde, dass das, was man über ihn weiß, wahnsinnig gut zu dem Katakuris-Film auch passt. Also, dass er aus eher ärmeren Verhältnissen kommt, dass er mit Kindern von Yakuza-Angehörigen aufgewachsen ist, dass er aus einer illegalen Autorennszene kommt, wo er dann irgendwann mal abgebrochen hat, dass er in die Filmproduktion reingestolpert ist, weil kein anderer irgendwie die Drecksarbeit machen wollte und er dann als nicht Festangestellter Überstunden geschoben hat und dann dadurch die Gelegenheit hatte, überall irgendwie reinzukommen und dann anfangen konnte, erste Sachen dann auch selbst zu drehen, die dann, wo der Auftrag nicht so anspruchsvoll war.
Und ja, das ist ja ein bisschen sein Verständnis vom Filmemachen. Er sieht sich ja nicht als Künstler oder sowas. Er sieht sich als Handwerker, der guckt, welche Aufträge ihm angeboten werden. Und wenn er es sich leisten kann, auszusuchen, dann sucht er sich halt einen davon aus.
Ja.
Ne, aber wenn er sich nicht aussuchen kann, dann macht er halt alles.
Es ist halt kein Auteur, das ist ein Underdog, der deswegen hat, also da kommt doch diese unglaubliche Respektlosigkeit her. Ja, aber dadurch, durch die Kombination auf der anderen Seite mit der Warmherzigkeit, dadurch finde ich, ist das eigentlich wirklich was Besonderes.
Falls du vielleicht noch eher in der heiteren Musical-Richtung sein möchtest, kann ich dir empfehlen, For Love's Sake zu gucken. Der ist nämlich auch sehr schön.
For Love's Sake, okay.
Ja, der ist in England bei Third Window Films auf DVD und Blu-ray erschienen. Und das ist mehr so die Katakulis-Richtung, ein bisschen so mit Schulgangstern und so weiter. Aber ein netter, schöner Film mit viel Liebe und Gesang und so weiter. Das ist vielleicht der harmlosere Einstieg. Also gibt's noch ganz viele andere. Der hat halt auch Kinderfilme gemacht und so die üblichen Schulschlägerfilme und schlimme Horrorfilme und allen Kram. Gibt's ganz, ganz viel. Wir haben auch schon sehr, sehr viel bei uns im Podcast besprochen. Also wer da noch Lust hat, mehr herauszufinden, kann da gern bei uns ein bisschen im Archiv forschen. Ich habe noch anderthalb lustige Anekdoten zur Figur Mieke selber. Mhm. Und zwar ist der, glaube ich, damals nur zur Filmschule gegangen, weil die Uni die einzige war, die ihn ohne irgendwie eine Aufnahmeprüfung einfach akzeptiert hat. Und er war dann aber Co-Regisseur von Shohei Imamura. So Regieassistent heißt es,
genau. Okay, jetzt musst du mir diese Person aber einordnen.
Shohei Imamura ist ungefähr einer der besten und großartigsten Regisseure, die Japan überhaupt hervorgebracht hat.
Okay.
Ja, also ein ganz, ganz wichtiger Typ. Der hat angefangen bei Nikatsu mit so leicht eher so Genrefilm und ist dann aber ganz schnell ab in so halb dokumentarisches, große menschliche Dramen und so weiter. Also wirklich einer der ganz, ganz großen Regisseure Japans. Und da ist neulich bei Arrow erschienen so eine schöne Blu-ray-Box mit The Ballad of Narayama Segen und Black Rain. Und von Black Rain kenne ich zumindest das Buch. Das ist so halb nicht autobiografisch, aber so halb von Tagebucheinträgen und so weiter von Hiroshima Atombombenabwurf Überlebenden. Mhm. Darauf basiert das und erzählt die Geschichte von einer Familie, die tatsächlich diesen Atombombenabwurf auf Hiroshima überlebt hat und was das für Spätfolgen hat und so weiter und so fort. Wie gesagt, einer der ganz großen Regisseure Japans. Und Mieke, dieser komische Knallkopf, der war halt bei ihm Regieassistent und das ist einerseits passt das gar nicht und andererseits hat er davon wahrscheinlich auch so ein bisschen mitgenommen, dass er eben seinen Figuren immer so dieses Menschliche mitgibt, auch wenn sie noch so kaputte Psychopathen sind.
Sehr gut.
Ja, genau. Hast du sonst noch irgendwas zu den Katakuris? Irgendwas, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat? Also ich habe ja zwei große Highlights. Einmal die erwähnte Musiknummer, wenn die Tochter den Witcher trifft, weil es einfach
die ist Bombe.
So irre ist. Später, wenn der Vulkan ausbricht und der Vater sagt, oh, wir müssen jetzt alle zusammenhalten, da fängt der Hund plötzlich an zu reden. Der sagt so ein Wort, was dann so übersetzt heißt, so, ja, verstanden, machen wir. So, ganz bescheuert, dass der Hund plötzlich redet. Wundervoll.
Es gibt auch so eine Action-Parodienummer, wo der Opa an den Füßen vom Baum hängt, um den Hund zu retten, der da auf dem Vulkan, auf der Vulkanlava. Es ist völlig krank. Ja. Aber ich muss ja sagen, das Bild, das mir wirklich von dem Film in Erinnerung bleiben wird und was ich am liebsten als Plakat hätte, ist dieses Bild, wie sie mit den Schaufeln über der Schulter aus dem Wald zurückkommen. Ja, das ist für mich es so das Symbol gut. für diese ganze Situationskomik und auch für diese absurde Handlung, in die sie da reingeraten in diese Situation. Also das mochte ich sehr.
Was da ja wunderbar mit reinspielt, ist diese Szene, wie sie eigentlich an diesen Mörder kommen. Ne, da sind ja der Opa und der Sohn sind im Wald und graben gerade das nächste Loch. Mhm. Und plötzlich fällt da einfach so ein Typ mit einem Blumenstrauß rein. Und anstatt zu gucken, ob der noch lebt oder was, schmeißen sie gleich erst ein bisschen Erde drauf. Ah. Oh, da liegt einer in unserem Loch, lass ihn uns vergraben. Ja, man wird sehr schnell, sehr routiniert zum Totengräber.
Ja, ja. Aber ich glaube, dass man schon so eine gewisse Grundtoleranz für die Ästhetik und für dieses Anarchische mitbringen muss.
Ja, auf jeden Fall.
Wie so oft im japanischen Kino ist es eine Herausforderung für die eigene Sehgewohnheit.
Ja, das Ding ist ja, dass diese frühen Mieke-Filme, genauso wie Shion Sono, die frühen Sachen oder wen es da nicht noch alles gab, die waren ja so ein bisschen prägend für diese Anfang 2000er Japan-Filmwelle, die es damals gab. Und plötzlich alle dachten, dass japanische Filme immer komplett durchgeknallt sind. Mhm. Und insofern, da passt der wieder ganz gut rein, wenn du mit dieser Erwartungshaltung rangehst, so, was haben die auch in Japan jetzt schon wieder gemacht? Aber wenn du jetzt zum Beispiel wie du regelmäßig auf die Nippon Connection gehst und dir da die kleinen Indie-Dramen anguckst, dann ist das natürlich genauso verwirrend, wie es verwirrend sein sollte. Denn der ist halt komplett neben der Spur, komplett drüber. Es gibt mal wieder quasi nichts Natürliches an diesem Film. Halt auch dieses Fernsehprogramm, was sie sich immer angucken, diese komische Sängerin, die da kommt, gespielt von einem schwarzen Mann und dann in den englischen Untertiteln heißt es immer Them Bones. So, ne, diese ganze Welt ist totaler Wahnsinn.
Ja, dieser Moderator, du hast es schon erzählt, dem der Käfer vor laufender Kamera in die Nase läuft und der dann versucht, während der Käfer in seinem Gehirn ist, trotzdem weiter zu moderieren, völlig krank. Aber ich sag dir was, wenn diese Figuren nicht diese warmherzige Ebene hätten und wenn es nicht dieses, wenn da innen drin nicht etwas Gutes und Richtiges als Kern in dieser Absurdität stecken würde, dann wäre ich hier mit einer sehr negativen Kritik an den Start gegangen. Also das ist total wichtig, weil Absurdität und Trash ist überhaupt kein Selbstzweck. Aber wenn das, was praktisch der Kern dieser ganzen Geschichte ist, wenn das groß ist und stimmt, dann ist es egal, ob du Holzpuppen in einem Kindertheater verwendest oder ob du 800 Millionen, weil du Christopher Nolan bist, raushaust oder ob du mit drei Schauspielern schwarz-weiß ohne Kulissen auf einer Holzbühne aufzeichnest. Es ist wurscht, wenn der Kern der Geschichte stimmt und hier stimmt er.
Und das ist halt das, was für mich Takashi Miike zu einem besseren Regisseur macht als viele andere. Also ich habe gerade mal geguckt, ich habe 33 Filme von ihm gesehen. Das sind längst nicht alle. Hier laut Letterboxd hat er 108 gemacht. In diesen 33 Filmen, die ich gesehen habe, hat eben dieser Kern gestimmt.
Aber ich glaube, jetzt haben wir sowohl Takashi Miike als auch den Film ziemlich gut eingefangen. Es macht auf jeden Fall Sinn für alle, die sich jetzt für Takashi Miike und diesen Film oder andere Filme interessieren, in der Filmliste jeweils vom Japanuary sich mal umzutun.
Ja, weil da werden ja jedes Jahr mehrere von seinen Filmen besprochen.
Genau.
Er ist ja nur einer der bekanntesten Regisseure Japans.
Diese Liste ist jetzt noch nach Filmen sortiert. Ich überlege, ob ich nicht tatsächlich das in eine einzige Liste dann zusammenführe. Also jetzt nicht für jedes Jahr eine einzelne Liste mache oder vielleicht für jedes Jahr einzelne, aber auch eine mache, wo alle drin stecken, dann
das wär vielleicht ganz schön,
kommt sowas dabei raus wie eine Rezeptionsgeschichte der der japanischen Filme in Deutschland, weil wir ja dann viele größere oder längere oder kürzere Artikel und auch ganz unterschiedliche Podcasts dann jeweils zu den Filmen haben. Und ich glaube, so Sachen wie Plate of the Immortal haben wir jedes Jahr mehrere Menschen, die dazu was sagen. Ja, der habe ich auch schon auf der Liste, so oft wie er vorgekommen ist, dachte ich mir, musst du das auf jeden Fall.
Ja, der ist ein bisschen aus der Phase, wo Mieke hochbudgetierte Manga-Verfilmungen gemacht hat. Und das ist gleich so eine der besten.
Okay. Ja, das bestärkt mich ja auf jeden Fall.
Ja, also, der ist auch nicht ganz so abartig brutal. Da gibt's Gewalt, aber sie ist besser bekömmlich.
Also lautet unser Profi-Tipp, guckt euch im Japanuary um, einfach unter japanuary.de.
Ja. Ja.
Ansonsten könnt ihr auch bei Compendium des Unbehagens und der kommende Hagens, du kannst nochmal die ganzen Adressen auch nochmal nennen, weil ihr seid ja auch die großen Japan-Film-Gurus.
Ja, es wird hoffentlich immer mehr. Ich möchte ja gerne den Podcast zur Anlaufstelle Nummer 1 für japanisches Kino im deutschsprachigen Bereich haben. Ich arbeite dran und gehe fleißig in Japan ins Kino. Ja, auf Twitter kann man mich finden unter @komdehagens. Den Kollegen, mit dem ich das mache, den findet man unter @don_mosquito. Der Jan Lukas hat leider aufgehört. Der kommt vielleicht nochmal irgendwann als Gast oder so, aber der ist mit seiner Arbeit beschäftigt. Und ansonsten findet man uns auch auf Facebook, wenn man uns da sucht, unter Compendium des Unbehagens. Da passiert aber nicht so viel. Da gibt's nur die regelmäßig neuen Folgen. Den Podcast an sich findet man unter komdehagens.podcaster.de. Ansonsten findet man uns auch auf Spotify und iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, wir haben halt auch, wie gesagt, einen Discord-Server, wo wir uns immer über neue Leute freuen. Wer da gerne mitmachen möchte, der meldet sich einfach bei mir, dann schicke ich eine Einladung raus.
Wunderbar. Ansonsten kann man noch bei schöner-denken.de schauen. Da gibt es sowohl oben in der Navigation einen Punkt Japanuary als auch einen Nippon Connection, wo man viele, viele Podcasts unter anderem mit Michael von Compendium des Unbehagens auch hören kann. Du warst ja das ein oder andere Mal vor unserem Schöner-Denken-Mikrofon.
Ja, das war auch immer eine große Freude.
Ja, wir sind echt froh, wenn wir wieder auf diesem Parkplatz stehen.
Ja.
Und unsere ersten Eindrücke loswerden.
Ja, ich habe ja auch neulich endlich herausgefunden, dass tatsächlich dieses Jahr einen großen Antikriegs-Mainstream-Film gab, wo wir neulich noch überlegt haben.
Mhm.
Ja. Da heißt es Silent Tokyo. Und falls der auf der Nippon Connection laufen sollte, ich könnte es mir vorstellen, dass es halt so ein groß angelegter Terrorismus-Thriller und könnte ich mir vorstellen, dass das einer der Filme ist von den größeren, die auf der Bond Connection laufen, und wenn er läuft, dann schaut ihn euch ruhig mal an, denn der war ganz spannend.
Ah ja, und dadurch, dass Nippon Connection ja jetzt virtuell stattfindet, ist es auch für jedermann erreichbar. Das ist einer der Vorteile eines virtuellen Festivals.
Richtig.
Und du hast Silent Tokyo schon gesehen?
Ja, der läuft jetzt hier gerade regulär im Kino. Ich war im Kino, habe ihn mir angesehen. Es ist jetzt kein großartiges cineastisches Meisterwerk, aber gerade weil wir uns ja im Zuge von Labyrinth of Cinema gefragt haben, ob jenseits von Obayashi und Tsukamoto eben noch Leute dieses Antikriegsding irgendwie bearbeiten, hat's mich jetzt doch sehr begeistert. Obwohl, wirkt der Film, der ist halt ein normaler Mainstream-Thriller, ganz gut gemacht, gute Schauspieler dabei, aber der ist halt sehr aktuell, der ist sehr krass gegen die Regierung, ein bisschen wie hier The Journalist, nur besser gemacht.
Mhm.
Und da hat mich das schon begeistert, dass das, also das ist halt wirklich so ein Ding, da hängen in sämtlichen Buchhandlungen und überall hängen Poster als Werbung, dass man sich den angucken soll, ist auch eine Romanverfilmung. Und das ist schon ein richtig großes Ding. Und dass sich dann so ein Film explizit gegen die Regierung wendet und eben so eine Antikriegsbotschaft mitbringt, fand ich gut.
Ja, und ist vielleicht als Mainstream-Film, auch wenn er die üblichen Schwächen eines Mainstream-Films hat, in der Lage, mehr Leute zu erreichen als Obayashi mit seiner tollen Qualität, die aber halt auch so ein bisschen den einen oder anderen Zuschauer auch abschreckt.
Ja, als ich Labyrinth of Cinema hier nochmal im Kino gesehen habe, waren ja primär ältere Herrschaften da. Also die jungen Leute werden da, glaube ich, eher nicht so erreicht.
Ja. Aber auch dazu gibt es in unseren Podcasts hintergründige Episoden, die sich damit auseinandersetzen.
Ja, wir haben das alles besprochen. Wundervoll.
kann mich erinnern, dass wir nach Hanagatami von auf Nippon Connection standen und dem einen oder anderen echt der Kopf explodiert war und
dementsprechend
auch der Podcast sich angehört hat. Sehr schön.
Ach ja, wundervoll, wundervoll. Ja, aber Obayashi, ich hoffe, da kommt mehr.
Ja.
Zumindest im Westen von ihm kommt ja nichts mehr, aber gibt ja noch viele Filme, die wir nicht gesehen haben, weil sie nicht verfügbar sind.
Obayashi hat aber bis zum Schluss alles gegeben. Muss er sich nichts vorwerfen lassen.
Nee, super Typ. Aber gut, haben wir noch was?
Nein, Michael, es war ein großes Vergnügen. Wir müssen das wieder machen. Das fand ich jetzt
gerne.
Sehr, sehr schön. Es gibt nur einen Weg, einen Film noch intensiver zu genießen, als wenn man ihn aufmerksam sieht, dass man sich einfach nochmal drüber unterhält und nochmal sozusagen auf der cineastischen Zunge zergehen lässt. Vielen Dank dafür.
Ja, danke schön für die Einladung.
Diese Folge steht natürlich unter Creative Commons. Michael, vielen Dank
und tschüss. Schön. Tschüss.